Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Also ich bin ja auch verletzt worden letztes Jahr im September, am 11. September. Das passiert. Wenn man jahrelang also sich in diesen Gebieten bewegt, muss man damit rechnen, dass auch mal was passiert. Und ich habe immer bisher sehr viel Glück gehabt und hoffe auch, dass ich das weiterhin habe. Aber ich habe die Aufgabe, darüber zu berichten und dann zu hoffen, dass sich was ändert.
Wer vom Krieg erzählt, lebt gefährlich. Das war auch der Fotoreporterin Anja Niedringhaus klar. Das war ein Ausschnitt aus einem Interview mit ihr aus dem Jahr 2011. Gestern wurde bekannt, dass die Pulitzer-Preisträgerin in Afghanistan getötet wurde. Wie zuvor bereits 15 weitere Journalisten seit Beginn des Afghanistan-Krieges im Jahr 2001. Krieg in den Medien, darum geht's heute bei Breitband hier im Deutschlandradio Kultur mit Christian Grasse und Theresa Sickert.
Wir beschäftigen uns heute speziell mit eingebetteter Berichterstattung. Auch Anja Niedringhaus war zeitweise als Embedded Journalist unterwegs, also innerhalb der Truppen. Aber unter Kontrolle zu arbeiten sei auf Dauer nichts für sie, sagte die Fotografin 2005 in einem Spiegel-Interview. Eine ganze halbe Stunde widmen wir heute mit einem Feature der Thematik, wie die Arbeit so eines Embedded Journalist aussieht.
Ja, und danach sprechen wir über Bilder, die direkt und ungefiltert von Kriegsbeteiligten kommen. Smartphones und transportable Kameras sind mittlerweile natürlich auch in Kriegen mit dabei. Veröffentlicht wird das Material dann bei YouTube oder auf Seiten, die sich auf Bilder aus Konfliktgebieten spezialisiert haben. Bekanntestes Beispiel dafür dürfte die Videoplattform LiveLeak sein.
Bei all den düsteren Themen heute gibt es aber auch einen Hoffnungsschimmer, unsere Netzmusik nämlich. Wir spielen Elektronisches aus Berlin und 60er-Jahre-Sounds aus den USA. Letztere dienen Eli Thomas alias Baloo als Inspiration. Wir hören sein Stück Man in the 60s.
Baloo mit Man in the 60s. Der US-Musiker besingt in dem Stück, wie schön es doch wäre, in den 60ern zu leben. Drogen, Partys und tolle Musik. Über die Schattenseiten dieser Zeit singt Baloo wohl nicht so gern. Nicht zu vergessen wäre dann natürlich der Vietnamkrieg, der die 60er Jahre und die Zeit danach stark geprägt hat.
Aber kommen wir zurück in unsere Gegenwart. Auch heute ist Krieg leider immer noch an der Tagesordnung. In der Wikipedia gibt es eine deprimierende Liste andauernder Kriege und Konflikte. 34 sind es derzeit insgesamt. Am prominentesten dabei Syrien, Irak und Afghanistan. Genau dort beginnen heute die Wahlen, vorausgesetzt, alles läuft sauber ab, wären das die ersten demokratischen Machtübergaben in dem vom Krieg zerrütteten Land überhaupt.
Ja, und die Dinge, die wir über Afghanistan wissen, werden uns von Journalisten erzählt. Aber wie entstehen eigentlich Bilder und Geschichten eines Krieges? Darum geht es jetzt in unserem Medienfeature. Protagonist des Stückes ist der Berliner Fotojournalist Simon Klingert. Seit 10 Jahren bereist er die Kriegsregion. Dort war und ist er meistens mit US-Truppen unterwegs und berichtet als eingebetteter Reporter für amerikanische Medien. Durchaus vergleichbar also mit der Arbeit der getöteten Fotoreporterin Anja Niedringhaus.
Über den Alltag als Embedded Journalist und über seine Sicht auf die journalistische Arbeit in Krisengebieten hat Simon Klingert mit unserem Autor Johannes Nichelmann gesprochen.
Tonaufnahmen, die der Kriegsreporter Simon Klingert gemacht hat. Ein Lazarett irgendwo in Afghanistan. Ein US-Soldat wird gleich mehrere Gliedmaßen durch Amputation verlieren. Er wurde Opfer eines Anschlags. Die Schrecken eines Krieges, der lange nicht als solcher bezeichnet werden durfte. Ohne die Reporter wäre es noch schwerer gewesen, von den Ausmaßen des Konflikts zu erfahren. Da, wo doch nur Brunnen gebaut und Polizisten ausgebildet werden sollten.
Mir passiert es zum Beispiel oft, dass ich dann beim Durchsichten der Bilder oft Fotos oder Motive finde, an die ich mich nicht erinnern kann, dass ich die geschossen habe. Das zeigt diese Trennung, die man hat, sobald man da durch den Sucher guckt. Man nimmt die Welt nochmal anders wahr.
Kriegsreporter gibt es, seit es den Krieg gibt. Viele von ihnen arbeiten als Embedded Journalists, als eingebettete Reporter. An der Front, an der Seite der Truppen. Sie stehen in der Kritik. Auf welcher Seite kämpfen sie? Was ist ihre Mission? Wieso geht jemand freiwillig in die Hölle?
Ja.
Wie ist es eigentlich für dich als Journalist, jetzt der Protagonist zu sein?
Auch eine ganz interessante Erfahrung, mal so quasi auf der anderen Seite des Mikrofons zu stehen. Aber macht Spaß. Freue mich. Es ist mir aufrichtig, also zu so ungefähr 98% egal, was du jetzt hier für ein Bild aus mir schneiderst.
Zu Hause im sicheren Berlin-Prenzlauer Berg. Der Fotojournalist Simon Klingert arbeitet vor allem für US-Medien. Mit der Erlaubnis des US-Verteidigungsministeriums ist er seit 10 Jahren als Embedded Journalist unterwegs. Momentan ist er auf Heimatbesuch, war bis vor ein paar Wochen in Afghanistan. Sein Zimmer in der Altbauwohnung ist karg eingerichtet. Ein Bett, ein Schreibtisch, ein Kleiderschrank. Auf einem Regal liegen sorgfältig aufgereiht Sicherheitsausweise mit dem Logo der US-Streitkräfte. Leere Patronenhülsen und schwer zu identifizierende Blechteile mit Gravuren. Daneben, an die Wand gelehnt, seine schusssichere Weste. Kasernenromantik. Die weißen, kargen Wände will er aber bald hübscher gestalten. Er hat sich Bilder bestellt, Fotografien von Starfotografen, natürlich mit Motiven aus dem Krieg. Und Prints von Künstlern, die den Zusammenhang von Gesellschaft und Krieg verdeutlichen. Simon sagt, jeder hat mit Krieg zu tun, ob er es will oder nicht, allein durch seine Steuergelder.
Ja.
Wo willst du die hinhängen? Übers Bett oder über den Schreibtisch?
Da habe ich, mich noch gar nicht so genau entschieden. Das werde ich dann mal sehen.
Simon, 31 Jahre alt. Er ist trainiert, trägt einen schwarzen Bart und sandfarbene Hosen. Wenn er spricht, macht er gerne präzise Angaben.
Krieg ist 99% Langeweile und 1% Terror. Auch im Krieg kann man wunderschöne Dinge sehen und betrachten und mit Menschen in Kontakt kommen. Auf eine Art und Weise, auf einer emotionalen Ebene, die man sonst im Frieden oder also hierzulande, würde man das unter solchen Umständen nicht machen und nicht machen können.
Was sind das für Momente, wenn du da irgendwie ein Beispiel hast, was das auch aufwiegt, den Krieg in Kauf zu nehmen, um diese Momente zu erleben?
Also sicherlich sind so Momente der Kameradschaft, wenn man sie dann auch zum Beispiel unter Journalisten mal hat oder auch wenn man mit Soldaten unterwegs ist und irgendwie sehr wenig Proviant zum Beispiel dabei hat und das irgendwie das Essen geht aus und vielleicht ist noch jemand verwundet und man hilft dem dann, wenn man selber noch irgendwie noch eine Flasche Wasser übrig hat. Da entsteht einfach für einen kurzen Moment so eine sehr intensive Bindung. Ne? Also ich gehe sicherlich nicht in den Krieg, um solche Momente zu machen, aber ich sage nur, die gibt es einfach auch eben.
Mit ein paar Freunden fährt Simon, das war noch zu Abiturzeiten, 12 Stunden lang mit dem Auto in den Kosovo. Der Krieg ist dort vorbei. Die Menschen versuchen, ihr Land wieder aufzubauen. Simon macht mit einer Amateurkamera Fotos.
Der Balkan, diese Erfahrung, das hier ist alles sehr, sehr nett. Aber irgendwie ist es nicht so ganz das Richtige, weil ich meine, ich sehe ja jetzt, wie hier das dann aussieht, wenn mal Krieg irgendwo war. Der nächste logische Schritt ist natürlich dann zu sehen, ja, wie ist es denn, wenn Krieg ist.
Im Westjordanland sieht er seine ersten Toten, trifft erfahrene Kollegen und lernt von ihnen, wie man im Kugelhagel Fotos schießt und Geschichten erzählt. Und er versucht zu lernen, die Erlebnisse mit sich auszumachen.
Es macht mir nichts aus, irgendwo im Gefecht zu sein und durch lebensgefährliche Situationen durchzugehen. Da komme ich oft erst auch richtig auf Touren. Ja, wenn ich auf Touren komme dort, irgendwo in einer Gefechtssituation, dann bin ich einfach, ich sag mal, also hyperfokussiert. Das heißt, ich nehme meine Umwelt einfach sehr, sehr, sehr genau wahr, mit allen Sinnen. Also das ist wirklich Hören, Sehen, Riechen, Schmecken teilweise auch. Ich bin sehr, sehr konzentriert auf die Arbeit. Ich habe dort auch teilweise durchaus Angst. Das passiert dort jedem Menschen. Angst ist eine sehr, sehr natürliche Reaktion, eine biochemische Reaktion des eigenen Körpers, die einen vor Gefahr warnt.
Aus einer Schublade zieht Simon eine Festplatte. Er will mir Fotos zeigen. Er klickt sich durch. Ein afghanischer Soldat posiert mit seinem Gewehr. US-Truppen, Panzer, blaue Himmel und mit Dreck verschmierte Gesichter. Und das Porträt eines Bordschützen im Helikopter. Die Hände ruhen auf seinem fest installierten Maschinengewehr. Er lässt die Landschaft auf sich wirken. Ein ruhiger Spazierflug.
Nach der Landung kam also der Pilot, also meinte wirklich ernsthaft zu mir, tut mir leid, Junge, dass wir jetzt hier keinen umgebracht haben. Ja, was sagt man denn dazu? Also ich meine, er hat natürlich auf meine Rolle da angespielt, ne? Weil natürlich bin ich irgendwo auch darauf angewiesen, dass ich spektakuläres Material bekomme. Spektakulärer wäre das Foto natürlich schon, wenn er jetzt da hier an dieser Gatling Gun wäre und aus allen Rohren gewissermaßen feuert. Allerdings ist natürlich dann das Resultat unterm Strich auch klar. Ne? Da unten wird dann irgendwo ein Mensch in Stücke gerissen.
Bist du schon mal bei einer Geschichte mitgelaufen und hast dann dir gedacht, oh Mann, verdammt, warum ist heute nichts passiert? Warum habe ich heute keine Story mitgebracht? Warum war heute einfach alles boring?
Ja, also durchaus. Man braucht die Geschichte, man will die Geschichte haben, aber am Ende muss man sich eben fragen, zu was für einem Preis auch.
Wie erzählt man vom Krieg? Im Berliner Haus der Kulturen der Welt haben sich im Frühjahr Geisteswissenschaftler, Autoren, Schriftsteller, Filmemacher und Regisseure getroffen. Der Historiker Valentin Gröbner von der Universität Luzern hat in seiner Eröffnungsrede versucht zu erklären, wieso wir überhaupt diese Kriegsgeschichten hören, lesen und sehen wollen und welche Probleme sich beim Erzählen vom Krieg unweigerlich einstellen. Reden über den Krieg sei in erster Linie das Reden über Medien, über die Macht von Bildern.
Erzählen klingt wie ein freundliches und neutrales Wort. Es ist so etwas wie die Urtechnik im Umgang mit Informationen überhaupt. Aber Erzählen ist kein neutraler Vorgang. Erzählen ist mindestens ebenso sehr Filter wie Transportmittel. Es lässt Unpassendes verschwinden, ebenso wie allzu Kompliziertes. Erzählen heißt immer verknappen, angleichen, vervollständigen. Erzählen scheidet Unerwartetes und Irreguläres aus. Und das Erzählen von Geschichten ist seit sehr langer Zeit dem Krieg als massive, extreme, massenhafte Gewalt sehr eng verbunden.
Die modernen Medien verstünden sich als Agenten der Aufklärung. All ihre Wirkung würde, so Valentin Gröbner weiter, darauf beruhen, dass die Konsumenten den Erzählungen dieser Medien auch glaubten.
Und das ist vielleicht nicht zufällig ein Wort, ein altes Wort aus dem religiösen Bereich. Der Konsum von Nachrichten, hat der Schriftsteller Peter Carey ironisch bemerkt, hat eine Menge Analogien zu religiösen Ritualen. Beide verschaffen ihren Konsumenten eine temporäre Ablenkung von täglichen Routinen samt der Illusion, Ereignissen zu begegnen, die sich jenseits des unmittelbaren Alltagshorizonts abspielen und viel größer, authentischer und relevanter sind als die eigenen. Und wie die Bilder der vormodernen Religiosität sind diese Nachrichten offenbar gerade dann merkwürdig beruhigend, wenn sie von etwas Schrecklichem anderswo berichten. Denn dieses Bedrohliche lässt das Vertraute des eigenen Alltags umso spürbarer werden und es lässt sich obendrein sehr gut dazu gebrauchen, der eigenen Gruppe den Status eines bedrohten möglichen Opfers zuzuschreiben. Denn dafür, für die Selbstviktimisierung von Zeugen und Publikum, ist das Erzählen von Krieg unübersehbar extrem gut geeignet, gerade im wohlbehüteten und wohlhabenden Mitteleuropa.
Und von dort aus rufe ich die Journalistin Hannah Lucinda Smith an. Sie kommt aus Großbritannien. Im Frühjahr 2013 hat sie nach 7 Jahren ihren Job als Reporterin beim Fernsehen an den Nagel gehangen und beschlossen, aus Syrien zu berichten.
Gerade bin ich in Istanbul. Ich lebe hier. Ich mache aber keine Geschichten aus der Türkei. Eigentlich arbeite ich in Syrien. Aber für Journalisten ist es momentan ja zu gefährlich, zu lange dort im Land zu bleiben.
Ich will von ihr wissen, wie man Kriegsreporter wird. Wo und wie fängt man da an?
Ich bekomme gerade viele E-Mails von Leuten, die schreiben, ich bin mit der Uni fertig und will jetzt als Reporterin nach Syrien gehen. Diesen Leuten sage ich, um Kriegsreporterin zu sein, muss man einfach damit anfangen. Es wird niemand kommen und dir sagen, okay, wir werden dich zur Kriegsjournalistin ausbilden. Der einzige Weg, sich selbst darauf vorzubereiten, ist es, es einfach zu machen. Aber gleichzeitig ist es sehr wichtig, erst einmal das Handwerk zu lernen. Um vom Krieg zu berichten, reicht es nicht aus, nur vor Ort zu sein. Es reicht nicht, einfach nur den Mumm zu haben, an diese Plätze zu fahren. Du brauchst das Gespür. Kein Umfeld ist härter. Nicht wegen der Bomben, die um dich herum fallen. Alle versuchen, dich in ihre Richtung zu lenken. Im Krieg geht es nur um Macht und Geld. Und die Leute machen alles, um diese beiden Dinge zu verteidigen. Es gibt nur Propaganda. Und der Job ist es, herauszufinden, wo die Wahrheit liegt. Wenn du vorher nie als Journalist gearbeitet hast, ich meine, vielleicht in einem etwas einfacheren Gebiet, wirst du es im Krieg außerordentlich schwer haben.
ZDF-Anker Klaus Kleber hat dies einmal als die Kirschernte bezeichnet. Lernen bei der Lokalzeitung, Berichte vom Hasenzüchterverein als Vorbereitung auf die große Welt. Hannah hat sich dazu entschieden, in den momentan vermutlich gefährlichsten Teil der Welt zu gehen. Ähnlich wie ihr deutscher Kollege Simon Klingert ist auch sie als eingebettete Journalistin an der Front.
Ich versuche, Aktivisten zu begleiten. Ich bin eingebettet bei Rebellen der Freien Syrischen Armee, kurdischen Rebellen. Ich habe einen Dschihadi-Rebellen interviewt. Ich versuche, da eine Menge mitzunehmen und nicht zu sagen, okay, ich gehe nur mit einer Gruppe von Rebellen mit. Ich habe die Freiheit, mich darauf zu fokussieren, worauf ich mich fokussieren will.
Simon ist gerade wieder im Kriegseinsatz. Er nimmt an einem Kunstprojekt in Berlin teil. Theaterleute wollen mal ein bisschen erlebbar machen, was es heißt, im Apparat der Kriege gefangen zu sein. Wir brettern mit einem Reisebus über das leere Rollfeld des neuen Berliner Flughafens. Betonwüste im Sonnenuntergang. Das könnte auch eine Rollbahn in Masai-Sharif sein. Der Reiseführer und Regisseur des Performance-Theaterstücks stellt seine Fragen an Simon. Welchen Wert haben Informationen von eingebetteten Reportern?
Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile davon? Warum hast du diese Entscheidung getroffen?
Wenn man das als freischaffender Journalist macht, dann kosten Reisen in Kriegs- und Krisengebiete eine ganze Stange Geld. Ne? Also man muss nicht nur den Flug dorthin bezahlen, man muss dann auch seine Unterkunft bezahlen, man muss vor allem auch also einen lokalen Führer und Übersetzer bezahlen. In manchen Gebieten muss man noch bewaffnetes Begleitpersonal bezahlen. Die Kosten werden dann vom Verteidigungsministerium, also dem Pentagon, übernommen. Sprich, ich muss in dem Fall dann nur meinen Flug dorthin bezahlen und noch den Transfer zur nächsten Airbase. Das macht mich noch nicht zum Pentagon-Hoffotografen. Ja, also die Entscheidung, was für Fotos, aus welchen Blickwinkeln, welche Motive ich wähle, das bleibt alles mir selbst überlassen. Und da lege ich also auf großen Wert darauf, das direkt vor Ort, also mit den Mitgliedern der Einheit, also das auch festzuhalten. Denn alle Journalisten sind von irgendetwas und von irgendwem abhängig. Die sind von ihrem Arbeitgeber abhängig, von den Redakteuren abhängig. Die sind auch vor allem von, sag ich mal, dem Wohlwollen derjenigen, die sie interviewen und über diese Bericht erstatten wollen, abhängig. Das heißt, ein Journalist muss immer irgendwo so eine Art Gratwanderung gehen, wo er zumindest dann das Gegenüber im Glauben lässt, man sei irgendwo auf der Seite. Oder, ne? Also man muss zumindest sehr, sehr bewusst sein, wo man selber steht und auch sich im Klaren sein, wo der andere steht.
Simon hat sich den Akzent und die Sprache der US-Soldaten angewöhnt. Das würde helfen, um an Infos zu kommen und um sich Respekt zu verschaffen.
Der Punkt der Kameradschaft ist ein sehr interessanter. Die Waffenbruderschaft, das hat man da eben also wirklich nur im Krieg und also bei der Armee. Es ist für mich immer so ein bisschen eine Gratwanderung, wenn ich dann dort irgendwo im Einsatz bin. Weil ich auf der einen Seite natürlich schon versuchen muss, also irgendwo von diesen Leuten akzeptiert zu werden, dass sie also mich an sich ranlassen.
Es gibt Absprachen, dass er keine Details verrät. Nicht genau sagt, was für Waffen oder wie viele Waffen eine Einheit hat. Dass er manchmal Namen und Orte unkenntlich macht. Er ist unbewaffnet und abhängig davon, dass die Soldaten ihn im Fall der Fälle beschützen. Vor denjenigen, die auch auf ihn schießen.
Ja, also Feind, ich würde mich da jetzt nicht als verfeindet dann betrachten, also mit denjenigen, die auf mich schießen. Gegner auf jeden Fall. Ich meine, wir haben gegensätzliche Interessen. Mein Interesse ist es, am Leben zu bleiben. Deren Interesse ist es, mich zu töten. Das hindert mich aber nicht daran, zu einem späteren Zeitpunkt gegebenenfalls nicht auch eben dann über diejenigen Akteure zu berichten und an deren Seite zu gehen, die mich ja aufgrund der Situation, die sich vorher ergeben hatte, versucht haben, mich umzubringen.
Mit wem Simon gerade unterwegs ist, macht er in seinen Texten kenntlich. Die Spirale der Abhängigkeiten müssen die Leser dann selbst versuchen, bei ihrer Interpretation der Artikel zu berücksichtigen.
Ich halte Neutralität für ein sehr, sehr hohes Gut, was Berichterstattung angeht. Ich bin aber auch auf jeden Fall der Meinung, dass es also so eine wirklich hundertprozentige Neutralität nicht geben kann. Ich glaube, der Anspruch, den viele aufgeklärte Menschen hier in Deutschland und Journalisten haben, ist auch teilweise dort überzogen.
Am Ende ist dem Pentagon mein Leben übrigens egal, erzählt Simon. Er muss vor jeder Reise eine Versicherung abschließen, die im Falle seines Todes die Kosten für die Überführung nach Deutschland zahlt. Früher war das noch im Service inbegriffen.
So läuft.
Good evening, Mrs. Moorhead.
My name is Caroline Moorhead. I'm a biographer and a historian and I wrote the biography of Martha Gellhorn.
Caroline Moorhead aus London hat als Kind die Reporterin Martha Gellhorn kennengelernt. Ihre Mutter war mit der berühmten Journalistin und Ex-Frau von Ernest Hemingway befreundet. Erst nach dem Tod von Gellhorn, 1998 im Alter von 89 Jahren, hat sie sich intensiver mit der strengen und immer nach Leistung strebenden Frau beschäftigt. Martha wollte immer Schriftstellerin werden, stand aber stets im Schatten Hemingways. Als Reporterin hat sie die Welt des Erzählens vom Krieg auf den Kopf gestellt, bis heute. Ihre erste Geschichte schreibt sie aus dem spanischen Bürgerkrieg.
Die Geschichte handelte von einer Frau, die mit einem kleinen Jungen über eine große Straße rannte. Und während sie rannten, wurde der Junge von einer Bombe getroffen. Die Mutter war schon ein Stück weiter gelaufen, drehte sich um und ging zu ihrem Jungen zurück. Er war tot. Das waren Marthas Anfänge im Journalismus.
And that really was her beginnings of journalism. The story goes that one day she said to
Man sagt, dass Hemingway sie einmal fragte, warum schreibst du nicht? Und sie antwortete, ich schreibe nicht, weil ich nichts über den Krieg weiß, nichts über Waffen, über Maschinen und nichts über Taktiken. Und er sagte zu ihr,
write about the things you know about, which are people.
Schreibe über die Sachen, von denen du Ahnung hast, über Menschen.
Ängste machen das Leben hässlich, sagt Martha und zieht von Krieg zu Krieg. Schmuggelt sich auf Kampfboote und zerbricht innerlich fast an den Eindrücken, den sie als eine der ersten Amerikanerinnen im Konzentrationslager von Dachau sammelt. Ihre Texte werden von den Leserinnen und Lesern verschlungen.
Ich glaube, dass sie eine viel bessere Korrespondentin war als Hemingway. Ja, wo lag der Unterschied? Ich denke, es war ihr, das ist jetzt ein doofes Wort, aber es war ihr Mitleid. Ich denke, das machte ihre Texte noch krasser. Sie ging nach Vietnam und war eine der ersten, die von dort schrieb. Aber nicht über die Soldaten, nicht über die Armeen und nicht über die Kämpfe, sondern darüber, wie der Krieg Einfluss auf die vietnamesischen Zivilisten hatte.
Martha Gellhorn. Ihre Geschichte ist in Deutschland fast niemandem bekannt. Ihr Rezept aus heutiger Sicht denkbar einfach. Vom Krieg erzählen bedeutet, von den direkten Auswirkungen auf die Bevölkerung zu erzählen und damit die absolute Sinnlosigkeit von Kriegen zu entlarven.
Ich denke, heutzutage arbeiten die meisten Reporter, wie sie damals gearbeitet hat. Ihr Einfluss auf die jüngeren Generationen von Journalisten war enorm.
Ich kann dir gerade wirklich nicht viel verraten, weil ich gerade noch daran schreibe. Meine neue Story ist noch nicht veröffentlicht worden.
Hannah Lucinda Smith, die britische Reporterin, arbeitet strikt nach dem Prinzip von Martha Gellhorn. Deshalb ärgert es sie, was an der Heimatfront momentan für Geschichten gefragt sind.
Bedauerlicherweise sind es Geschichten über Al-Qaida oder Gruppen, die mit denen zu tun haben. Das frustriert viele syrische Freunde und Kollegen von mir, weil viele sagen, die mit Abstand wichtigste Sache ist, was passiert mit den syrischen Zivilisten.
Das letzte Mal war Hannah im November 2013 in Syrien. Die Lage ist momentan zu unsicher, um von dort arbeiten zu können. Wir können alle Kriegsreporter sein und von unseren Eindrücken erzählen. Bequem vom Sofa aus. Konflikte werden live ins Internet übertragen. Schüsse, brennende Barrikaden auf dem Maidan in Kiew. Bilder, die gruseln, aber doch weit weg sind. Eine 21-jährige Frau twittert, dass sie gleich sterben würde. Sie sei angeschossen worden. Auch die Tagesschau verbreitet ihre Nachricht über die sozialen Netzwerke. So verändern sich unsere Sichtweisen auf Konflikte. Wer weiß, ob die junge Frau wirklich existiert hat? Warum twittert jemand kurz vor seinem vermeintlichen Tod, dass er gleich sterben wird? Übrigens, sie hat wohl überlebt.
Ich stimme völlig damit überein, dass soziale Medien eine sehr große Rolle spielen. Oft bekommt man über die Netzwerke zuerst Informationen darüber, was wo passiert ist. Wie auch immer. Die Leute sollten wirklich außerordentlich kritisch sein, wenn sie von dort Informationen verwenden. Du musst immer daran denken, wer erzählt da, mit welcher Motivation. Es gibt eine immer größer werdende Gruppe von Leuten, die sagen, dass sie aus Syrien berichten. Aber sie tun das, ohne wirklich vor Ort zu sein.
Das sind Leute, die sich in sozialen Netzwerken umsehen, die sich neue YouTube-Videos suchen. Sie haben dafür eine Geduld und Hingabe, die ich nicht habe.
Ein Internetvideo zeigt einen jungen Mann, der im Schutt versucht, einen Menschen aus Trümmern zu ziehen. Sie sind unter Panzerbeschuss. Eines von vielen immer gleichen Videos aus dem syrischen Bürgerkrieg. Dieses Video zeigt angeblich den 17-jährigen Mulham Barakat. Der minderjährige Syrer wurde von der Nachrichtenagentur Reuters engagiert, Fotos zu liefern. Da, wo es zu unsicher für westliche Reporterinnen und Reporter ist, behalf sich der Nachrichtenanbieter mit einem begabten jungen Mann aus Aleppo. Hannah Lucinda Smith kannte ihn, will aber nicht mehr über die Sache reden. Auf ihrem Blog hat sie einen Artikel verfasst.
Kurz vor 10 heute Nacht bekam ich eine Nachricht auf mein Handy. Mulham ist heute gestorben. Ich rief sofort meinen Freund zurück. Er gab mir ein paar lückenhafte Infos. Es gab wohl einen Kampf in der Nähe des zentralen Gefängnisses in Aleppo. Mulham war auch da und er starb. Das war alles, was bekannt war. Mulham war ein Freund von mir, der erste, den ich in Aleppo getroffen hatte. Ein 17-Jähriger, dem ich zusehen konnte, wie er von einem fröhlichen Teenager zu einem gebrochenen jungen Mann wurde, der sogar zu Al-Qaida wollte. Im Mai habe ich einen Artikel über ihn geschrieben. Mein Freund, der aufstrebende Selbstmordattentäter.
Das passierte im Dezember 2013. Wie verantwortlich ist es, einen Jugendlichen vermutlich ohne Training und ohne journalistische Ausbildung anzustellen? Noch dazu jemanden, der sich langsam radikalisiert hat und der dann am Ende durch seine Arbeit als Reporter ums Leben kommt. Der 1 Milliarde schwere Konzern Reuters teilt mit, dass Mulham als freischaffender Fotograf unterwegs war und ist damit aus der Sache raus und trägt keine Verantwortung. Es ist auch bei deutschen Sendern und Verlagen nichts Ungewöhnliches, Reportern in Krisenregionen keinen direkten Auftrag zu erteilen, um nicht in der Verantwortung stehen zu müssen, falls etwas passiert. Hannah beendet ihren Artikel über Mulhams Tod mit diesen Worten.
Für die meisten ist sein Tod vielleicht nur eine Zahl, ein weiterer Toter in der Statistik. Aber ich habe ihn gekannt. Er war ein Freund. Und das macht einen Unterschied.
Vor dem eigenen Tod hat Hannah keine Angst. Aber vor Entführungen. Und die sind in Syrien an der Tagesordnung.
Du hast nicht nur die Verantwortung für dich selbst, du hast die Verantwortung für deine Freunde und deine Familie, für die Menschen, die dich lieben.
Im Jahr 2013 wurden laut Reporter ohne Grenzen weltweit ca. 90 Journalistinnen und Journalisten entführt. Ein Jahr zuvor waren es noch weniger als die Hälfte. Die Ungewissheit im Fall einer Entführung will Hannah niemandem zumuten. Simon muss mit dem Gefühl des Nichtwissens kämpfen.
Das ist jetzt wahrscheinlich die einzige Geschichte auf meinem Blog, die ich für mich geschrieben habe. Es ist eine Geschichte, die also sehr, sehr persönlich ist. Man hat nur einen besten Freund. Oh brother, where art thou? 1 year ago, US journalist James Foley was abducted by unknown kidnappers while reporting on the civil war in Syria. James Foley, ein Journalist, den ich vor ein paar Jahren in Bagdad kennengelernt habe. Wir waren noch zusammen in Afghanistan unterwegs und er ist seit dem 22. November 2012 in Syrien vermisst. There's been no news from him ever since. Ich hoffe natürlich, dass er noch lebt. Also auch den Glauben daran, dass er noch lebt, den habe ich weiß Gott nicht aufgegeben. Aber ja, wissen, das tue ich nicht. Also wenn es jetzt eine Sache gibt, die mich wirklich belastet, dann ist es wahrscheinlich das. Ich hab viele Leute sterben sehen und also viele Leute gesehen, die verwundet wurden und die alles verloren haben im Krieg. Und ich bin wahnsinnig froh, dass ich das alles gemacht habe, weil das ist eben auch Teil meiner Identität.
Wäre nicht diese Freundschaft ja auch ein Grund zu sagen, dass du das mit diesem Krieg nicht mehr antun willst vielleicht?
Es ist vielleicht für ihn ein Grund, wenn er dann irgendwann mal zurückkommt, damit aufzuhören, aber nicht für mich.
Warum hast du dich dazu entschieden,
ganz bewusst und ganz häufig in Kriege zu gehen?
Ja, das ist eben die große Frage. Also inwieweit das eine bewusste Entscheidung von mir war. Und da merkt man, dass der Krieg irgendwo ein bisschen ein Teil von einem geworden ist. Man wird ihn auch nicht mehr los. Und dann zieht einen der Krieg ja, wieder zu sich. Man möchte hin und der Krieg möchte, dass man hingeht. Aber irgendwann möchte man auch wieder zurück nach Hause. So war das in meinem Fall.
Wir nehmen die Welt wahr. Nicht mehr nur durch die Suche der Reporterinnen und Reporter. In einer Zeit, in der die Eindrücke des Krieges nur einen Mausklick entfernt sind. Die Einordnungen und Analysen aber kompliziert bleiben. Kriege wird es immer geben. Vielleicht ist es für politische Akteure aber hierzulande schwerer geworden, sie einer aufgeklärteren Bevölkerung schmackhaft zu machen. Die Informationsbeschaffer müssen unabhängig arbeiten können. Die Redaktionen müssen sie richtig ausstatten, nicht die Verteidigungsministerien.
Vielleicht bin ich zu Beginn ein bisschen zu idealistisch an die Sache rangegangen. Ich dachte, ich könnte wirklich was verändern. Aber das ist nicht mein Job. Es ist mein Job, die Welt zu dokumentieren.
Das war das Feature von Johannes Nichelmann vom Krieg erzählen, Alltag der Kriegsreporter. Viele der Reporter sind, wie im Stück zu hören war, embedded, also eingebettet in die Truppen. 2002 war die Geburtsstunde dieser Reporterform. Die Vereinigten Staaten bildeten damals über 600 Korrespondenten für den Einsatz als Berichterstatter von der Front aus. Ihren ersten Einsatz hatten die Embedded Journalists im Jahr darauf im Irakkrieg.
Das heißt, mehr als 10 Jahre nach dem ersten Einsatz von Embedded Journalists hat sich natürlich auch viel verändert. Unter anderem hat das Internet neue Formen der Berichterstattung aus dem Krieg hervorgebracht. Was nach Bürgerjournalismus im Krieg aussieht, ist aber ganz häufig die Berichterstattung von Kriegsakteuren im Netz. Was genau sich dort dahinter verbirgt, das erklären wir gleich nach dem folgenden Song von den New Wives, Lucy.
Just don't look right.
die New Wives aus Athens, Georgia, USA. Sie sind so etwas wie eine Art Blitz-Kombo. Im Januar 2013 haben die beiden Freunde Zach Gastly und Matt Anderek die Band gegründet. Innerhalb von 6 Tagen fanden sie dann noch einen Drummer und haben auch schon erste Konzerte gespielt. Seitdem hat das Trio 7 Alben und EPs veröffentlicht. Darunter ist auch der eben gehörte Song Lucy, Song About Her. Links zur Musik gibt es wie immer bei uns im Netz auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Über den Krieg erzählen, beziehungsweise aus dem Krieg erzählen, das ist das Thema der heutigen Breitbandsendung. Vor der letzten Musik haben wir gehört, wie die Berichterstattung von Embedded Journalists aussieht. Jetzt wollen wir uns noch einmal genauer solchen Kriegsberichterstattern widmen, die keine Journalisten sind.
Denn viele Menschen besitzen heute ja ein Smartphone oder andere portable Videogeräte. Das Netz macht es möglich, dass diese Kriegsbeteiligten ihr eigens erstelltes Videomaterial online veröffentlichen können, ohne neutralen journalistischen Hintergrund oder festgeschriebener Berufsethik.
Die erstellten Videos landen auf Plattformen wie YouTube oder auf Seiten, die sich auf Videos aus Konfliktgebieten spezialisiert haben. Prominentestes Beispiel dafür ist die Plattform LiveLeak. Hier wird Gewalt nicht zensiert. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie in dem folgenden Beitrag über die Plattform das auch hören können.
Ja, im Anschluss sprechen wir dann mit dem Fernsehjournalisten Elmar Thewissen über die Auswirkungen von ungefilterten Videos und eingebettetem Journalismus. Aber erst, wie gesagt, der Beitrag von Markus Richter über die Amateur-Videoplattform LiveLeak.
Ein Mann gibt ein Fernsehinterview auf der Straße, bricht unvermittelt ab und springt in einen fahrenden Bus. Ein teurer Sportwagen baut einen Unfall. Vietnamesische Polizisten halten Mopedraser an, indem sie Fischnetze in die Rückräder schießen. Die Mopeds kommen dadurch ungefährdet zum Halt. Man könnte also meinen, LiveLeak sei nur eine weitere Videoplattform im Netz mit Lustigem, Interessantem und Skurrilem. Berühmt geworden ist LiveLeak aber durch die finsteren, dunklen Seiten der Menschheit, die hier unzensiert veröffentlicht werden. Prominentes Beispiel: LiveLeak war eine der ersten Seiten, welche die Erhängung des ehemaligen irakischen Diktators Saddam Hussein vollständig zeigte. Krieg spielt bei LiveLeak eine große Rolle. Für Syrien und Afghanistan wurden extra eigene Unterbereiche eingerichtet. Ohne journalistische Auswahl wird Krieg hier ungeschminkt, unverändert und unverkürzt gezeigt. Da gibt es zum Beispiel Videos von Kameras, die auf Panzern montiert sind. Man fährt, als säße man selbst in dem Panzer durch Damaskus. Man sieht Kanonenschüsse auf Häuser, in denen sich Rebellen befinden. Und man sieht auch, wie ein anderer Panzer explodiert. Es gibt mehr. Soldaten, die Gefangene misshandeln, ein Soldat, der von einem Scharfschützen angeschossen wird, Bombeneinschläge in nächster Nähe, der Tod als Webvideo. Nicht alle Videos werden direkt bei LiveLeak hochgeladen. Viele stammen auch aus anderen Kanälen, wie zum Beispiel YouTube. Aber LiveLeak ist ein Sammelbecken für solche Kriegsfilme. Redefining Media. Medien neu definieren ist das Motto von LiveLeak. Aber ist das wirklich das Ziel? In der BBC-Sendung Newsnight, darauf angesprochen, warum LiveLeak zum Beispiel Enthauptungsvideos zeigt, sagt Mitgründer Hayden Hewitt:
It falls within a certain sense of freedom. There's always an extreme.
Zu jeder Freiheit gibt es Extreme und manche Erwachsene wollen sie sehen, nicht nur aus Sensationslust, wie es immer heißt. Es ist menschlich, dass wir das Extreme, das Schreckliche schauen. Manche Leute wollen es und können es dann tun.
Und das scheint tatsächlich das Einzige zu sein, was bleibt. Der Anblick von Gewalt und Sterben, der unmittelbarste Kontakt mit Krieg, der möglich ist, ohne sich selbst in Gefahr zu begeben. Nirgendwo kann man dem Krieg so nahe kommen. Alle anderen Fragen bleiben unbeantwortet. Niemand kann sagen, ob die Videos authentisch sind. Angeblich sind es unverfälschte Blicke aus verschiedenen Perspektiven, aber niemand weiß, ob die in den Videos dargestellten Kriegsparteien tatsächlich die sind, die sie vorgeben zu sein. Und niemand weiß, zu welchem Zweck und mit welcher Motivation diese Videos hochgeladen werden. Bevor hier wirklich Medien neu definiert werden, bräuchte es noch eine weitere Ebene der Aufarbeitung, aber das ist natürlich vor allem im Krieg schwierig. Wohl auch deshalb taucht LiveLeak zwar ab und zu als Quelle in klassischen Medien auf, die Nachrichtenberichterstattung und unser Bild vom Krieg wurden aber bis heute nur wenig davon beeinflusst.
Ja, und genau darüber wollen wir jetzt sprechen, und zwar mit dem Fernsehjournalisten und stellvertretenden Chefredakteur des ZDF, Elmar Thewissen. Schönen guten Tag, Herr Thewissen.
Grüße Sie, hallo.
Wie geht das ZDF denn mit Plattformen wie LiveLeak um, wenn es zum Beispiel um Bilder aus Kriegsregionen geht? Taugen solche Plattformen als Quelle für Sie?
Also wir beobachten die Bilder auf LiveLeaks oder anderen Quellen wie YouTube, weil sie zusätzliche Quellen sind. Wir wissen aber auch, wie wichtig es dann eben ist, dass wir diese Quellen auch prüfen, dass wir versuchen herauszufinden, wie authentisch diese Bilder sind. Und deswegen gibt es halt dann bei uns für die jeweiligen Krisen auch ein, zwei, drei Kollegen, die sich intensiver darum bemühen, herauszufinden, sind das neue Videos oder vielleicht ganz alte, die es schon in einem anderen Zusammenhang mal gegeben hat. Kommt man an die Urheber vielleicht heran? Kann man sie authentifizieren, indem man sie abgleicht mit Meldungen, die es aus diesem Kriegsgebiet gibt? Also der Aufwand ist deutlich vorhanden und muss eben auch geleistet werden, damit man sicherstellen kann, dass die Bilder authentisch sind.
Am Freitag, einen Tag vor den Parlamentswahlen, wurde die deutsche Fotojournalistin Anja Niedringhaus in Afghanistan erschossen. Sie war mit einem von Polizei und Armee bewachten Wahlkonvoi unterwegs, als einer der Polizisten das Feuer eröffnete. Der aktuelle Vorfall zeigt, wie gefährlich die Arbeit von Kriegsjournalisten ist. Und eben haben wir von der Videoplattform LiveLeak gehört, bei denen am Kriegsgeschehen Beteiligte berichten. Müssen sich Journalisten überhaupt noch in solche gefährlichen Situationen begeben, wenn es vor Ort Leute gibt, die ohnehin über den Krieg berichten?
Ja, müssen sie, weil die meisten der Leute, die diese Bildmaterialien dann einstellen, übers Internet verbreiten, sind ja in irgendeiner Form doch eher Partei. Sie sind oft Videoaktivisten, nennen sich auch selber so, sagen nicht unbedingt von sich aus, dass sie Journalisten sind, weil sie ihren speziellen, auch sehr subjektiven Blick auf diese Krise haben. Umso wichtiger ist es, dass man immer noch sehr mutige Kolleginnen und Kollegen hat, wie die Anja Niedringhaus eine war, wirklich selber sich vor Ort ein Bild zu machen und auch das große Ganze zu kennen. Also die politischen Zusammenhänge, die Hintergründe, die ein Videoaktivist, der von vor Ort nur berichtet, natürlich nicht in der Regel auch hat.
Bisher war es ja eigentlich immer so, kann man zusammenfassen, dass die Siegerseite das Bild der Geschichte eines Krieges geprägt hat. Ändert sich das jetzt eigentlich, wenn alle Seiten Bilder erstellen können und ins Netz hochladen können? Verbessert das nicht auch die journalistische Einordnung?
Also es hilft uns. Wir sehen das als zusätzliche Quelle. Früher gab es natürlich auch Journalisten, die mutig genug waren, in diese Region zu gehen. Es waren selten aber zusätzliche Bilder, andere Quellen vorhanden. Und wir haben ja in den 90er Jahren erlebt, dass Regierungen, allen voran zum Beispiel die US-Regierung, aber auch andere, versucht haben, den Zugang für Journalisten noch mehr einzuschränken. Das war damals im Kuwait-Irak-Krieg der Fall. Da hat man Journalisten gar nicht an die Front gelassen. Und je mehr eben diese Zugänge eingeschränkt werden, umso wichtiger ist es, andere Quellen, anderes Bildmaterial zu haben. So sehen wir das Material, was wir bekommen. Es sind zusätzliche Quellen, genauso wie auch das Bildmaterial, das wir von Embedded-Journalisten bekommen, die ja ganz bestimmten Regeln folgen müssen. Das sind zusätzliche Quellen und wir müssen sie dann umso mehr in der Zentrale mit dem Fachverstand, den wir da haben, gewichten, auswählen und am Ende auch senden, sofern sie authentisch sind.
Das von WikiLeaks veröffentlichte Video Collateral Murder ist in diesen Tagen seit 4 Jahren im Netz zu sehen. Am 3. April 2010 wurde es bei YouTube veröffentlicht. Zur Erinnerung, daran zu sehen ist ein Angriff eines US-Kampfhubschraubers in Bagdad. Bei dem Angriff wurden Reporter und Zivilisten getötet. Und das hat eine weltweite Diskussion ausgelöst. Das Material war natürlich nicht für eine Veröffentlichung gedacht. Standardmäßig werden für Analyse und strategische Zwecke Videobilder von Einsätzen live an Vorgesetzte übertragen. Wie sehr wirkt dieses Video, was dann tatsächlich veröffentlicht wurde, heute noch nach?
Ja, ich glaube, es wirkt nach, aber in zweierlei Sinne. Das eine ist natürlich, dass man den Eindruck hat, es ist schon sehr wichtig, solches Material zu haben, um tatsächlich auch Vorfälle aufzuklären. Es gibt genügend schrecklicherweise Kollateralschaden genannte Vorfälle und es ist umso wichtiger, dass man zusätzliche Quellen hat. Aber genau dieses Video, Collateral Murder, zeigt auch die Gefahr dabei. Es ist veröffentlicht worden, damals von der Plattform mit der Überschrift eben Collateral Murder und man hat sich zu wenig meiner Meinung nach bemüht um die genauen Hintergründe. Und es wurde mit einem Spin veröffentlicht, so dargestellt, als hätten die Soldaten mit voller Absicht und mutwillig da irgendwelche Journalisten umgebracht. Und wenn man sich genauer damit beschäftigt, wenn man sich das Video auch in Ruhe und sehr detailliert anguckt und analysiert, stellt man eben fest, dass die Soldaten auch im Grunde genommen einer Wahrnehmungstäuschung erlegen sind. Sie haben geglaubt, dass die Journalisten, die mit dabei waren, eben Waffen trugen. In Wirklichkeit trugen sie Stativ und Objektive. Und das ist, glaube ich, dann auch eine Art Warnzeichen. Ich glaube, diese Videos müssen sehr genau analysiert werden und dürfen nicht mit einem Spin von Aktivisten über das Internet so einfach verbreitet werden, beziehungsweise muss man zumindest mal kritisch hinterfragen, was genau in dem Video dann jeweils zu sehen ist.
Das Videomaterial nimmt zumindest quantitativ stark zu. Es gibt Kameras montiert auf Panzern, Hubschraubern oder Gewehren. Und aus Fernsehmachersicht kann ich mir vorstellen, dass diese Perspektiven auch sehr reizvoll sein können. Solche Bilder wirken ja beinahe auch, als wären sie Teil eines Computerspiels. Glauben Sie, dass solche Aufnahmen einmal Teil der Berichterstattung werden könnten? Und wäre das denn eigentlich noch eine Berichterstattung oder nicht vielmehr eine Art Virtualisierung von Krieg? Und wo kann man da die Grenzen ziehen?
Also sie sind längst Teil der Berichterstattung. Wir haben das ja erlebt im amerikanischen Einmarsch im Irak im Jahr 2002. Damals 2003. Damals konnte man sehr deutlich sehen, dass CNN und andere ihre Reporter auf den Panzern hatten und mit laufender Kamera, mit Satellitenablink live von diesem Einmarsch berichtet haben. Man konnte zuschauen, wie die Panzer da einrollten. Ich glaube, das wird leider zunehmen. Also dieser Reiz des Nah-Dran-Seins an dem Geschehen ist leider für manche, insbesondere für Nachrichtensender, die ihre Programme füllen müssen, ein großer Reiz. Und umso wichtiger ist es, wenn so Material vorhanden ist, dass man es bricht, dass man es hinterfragt, dass man es mit anderen Quellen flankiert. Übrigens dieser Trend des ganz nah dabei sein und vorne dran, das haben wir ja auch bei anderen Dingen, zum Beispiel Krisen wie ein Erdbeben in Haiti, wo dann der Reporter vor laufender Kamera durch die Trümmer stalbt und das alles wird zur Live-Show. Und ich sehe das sehr kritisch. Ich glaube, da sollte man sich auf journalistische Prinzipien zurückbesinnen und ganz klar sagen, der Journalist und das Live-Event, sein Dabeisein, ist nicht der Gegenstand der Berichterstattung, sondern es sollten die Menschen sein, die von diesen Ereignissen betroffen sind.
Elmar Thewissen, stellvertretender Chefredakteur des ZDF. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Ja, und das war es auch schon fast mit Breitband für diesen Samstag. Alle Beiträge gibt es wie immer in wenigen Minuten nach der Sendung im Netz zum Nachhören und auch verlinken, wenn Sie wollen. All das geht auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Zum Abschied hören wir Musik von Yuki, einer Band aus Berlin, die Japan-inspirierten Elektropop macht. Yuki heißt so viel wie Gartenbaum. Das bedeutet, es scheint sich um bodenständige Künstler zu handeln. Dahinter stecken die Berliner Exil-Münchner Bernd Plonsch und Nils Schäfer. Yes heißt ihre aktuelle EP und daraus hören wir zum Schluss ihr Stück Outro, das verwirrenderweise das erste Stück ihres Mini-Albums ist.
Manchmal kann es verwirren.
Ja, absolut. Wir sagen auf jeden Fall Tschüss und?
Ja, Christian Grasser und Theresa Sicker waren das für Sie heute am Mikrofon und wir wünschen Ihnen natürlich ein friedliches Wochenende nach dieser Kriegssendung. Tschüss, machen Sie es gut.
Tschüss. Still fear the things we never did. All the love we should have given. We never gave. See, all the fog has disappeared. We don't wonder that we don't feel one single thing. One single thing. One single thing. We made a plan to leave this place. Funny how we never chose. One single step. One single step. What will